Wie kommt jemand auf so einen seltsamen Titel für eine Predigt? Perlen der Tugend. Das klingt ganz schön altmodisch und von vorgestern. Aber ich meine, es ist doch ganz aktuell, denn es geht um die Nachfolge. Wenn du Ja zu Jesus sagst, wenn du Ja sagst und ihm nachfolgen willst, ich höre gerade, man hört mich schlecht, aber hier ist eingeschaltet. Ja, okay. Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann ist das eine andere Geschichte, wie wenn du von jemand schwärmst, wenn du Fan von jemand bist. Wenn du Jesus nachfolgst, dann beginnt in dem Moment ein Veränderungsprozess in dir. Und diesen Veränderungsprozess oder worauf es dabei ankommt, darauf möchte ich heute Morgen unseren Augenmerk lenken. Heutzutage gehört es zum guten Ton, schon fast, seine Memoiren zu schreiben. Es ist dabei unerheblich, ob man ein reifer Mensch ist oder ob man noch relativ jung ist. Es spielt auch keine Rolle, ob man wirklich etwas erlebt hat oder ob es nur Publicity ist. Kaum eine bekannte Persönlichkeit, die nicht schon so in Erscheinung getreten ist. Und eine ganz moderne Variante von Memoiren ist es, die Leute über das Internet an seinem täglichen Leben Anteil haben zu lassen. Ich glaube, Blog nennt man sowas. Man schreibt jeden Tag, was man erlebt, ins Internet. Wer kennt diesen jungen Mann? Die Jungen müssen den doch kennen. Da hinten, das ist natürlich Justin Bieber, ne? Justin Bieber, ein noch junger Mensch, hat vor einigen Wochen seine Memoiren rausgebracht. Ich überlege mir wirklich, was kann man in diesem Alter schon Niederschreibenswertes erlebt haben, aber was soll's. Die beiden sind auch gut bekannt, waren noch bis vor einiger Zeit Bundespräsident, das Ehepaar Wulff. Natürlich, wenn man so etwas erlebt hat, dann ist es wert, seine Memoiren zu schreiben. Auch von Christian Wulff sind die Memoiren auf dem Markt. So für sich selbst, für einen persönlich, ist es vielleicht gar nicht schlecht, mal sein Leben Revue passieren zu lassen. Und da ich ja nun selbst langsam in ein reiferes Alter komme, habe ich das getan. Jetzt aber keine Bange, ich werde heute Morgen keine Lebensbeichte hier ablegen. Aber einige von den Gedanken, die mich dabei bewegt haben, möchte ich doch gerne an euch weitergeben. Bei meiner Rückschau fiel mir besonders auf, wie viel anders es heute ist, als es in meiner Kindheit war. Das ist ein Bild aus meiner Kindheit. Einige kennen sich vielleicht darauf. Das ist ein Bild vor dem Haus von Königs in der Hüttenfelder Straße. Da vorne, das ist der Gerhard, unten links, ne, daneben ist Karl-Heinz, dann deine Mutter ist drauf, ne? Also aus den alten Tagen der Gemeinde. Oder hier, das war die Hochzeit von Bökers in Schlesheim, auch viele Jahre her. Ne? Alles ganz ordentlich und schön. Und wenn ich dann ein Bild von mir betrachte, das war bei der Einschulung, das hat mich, immer wenn ich dieses Bild sehe, kriege ich einen Zahn auf meine Mutter. Denn sie hatte früher nichts Besseres zu tun, als mir ein Haarspänchen da vorne reinzumachen, dass mir die Haare nicht ins Gesicht fallen. Ja, aber ansonsten, Einschulung, da musste man schon was hermachen. Die äußeren Lebensumstände haben sich in den letzten 60 Jahren derart gravierend verändert, dass jemand, den man beispielsweise 1960 in einen Tiefschlaf versetzt hätte und heute aufweckt, der würde an seiner Umwelt verzweifeln. Der würde überhaupt nichts mehr erkennen, der könnte mit dem, was um ihn herum passiert, nichts mehr anfangen. So eine Rückschau, die verklärt ja manches. Und man ist natürlich versucht zu folgern, man hört diesen Spruch ja allenthalben, früher war alles besser, früher war alles leichter. Das ist natürlich Unsinn. Haben sich doch viele Bedingungen unseres täglichen Lebens zum Besseren verändert und durch die Fortschritte der Technik ist vieles leichter und einfacher geworden. Wenn es uns heute aber so viel besser geht und alles leichter von der Hand geht, müssten wir doch eigentlich auf der Insel der Glückseligen leben. Aber wenn ich so in eure Gesichter gucke, habe ich nicht den Eindruck, dass wir im Schlaraffenland zu Hause sind. Viele Umfragen und Untersuchungen zeigen, dass unsere heutige Gesellschaft keinen Deut zufriedener und glücklicher ist als vor 50 Jahren. Schlimmer noch, die Zahl der Einsamen, der Suchtabhängigen und der Gescheiterten hat sogar dramatisch zugenommen. Sicher, wir haben seit fast 70 Jahren keinen Krieg mehr in Europa, aber das, was sich in den Schulen, in vielen Familien und Wohnungen abspielt, ist nicht weit von einem Krieg entfernt. Ist Wissen und Fortschritt doch nicht unbedingt zum Besten der Menschen? Die Klimaveränderung und die Folgen der Globalisierung zeigen eigentlich ganz deutlich, wohin das Schiff steuert. Wir werden dermaßen mit Informationen, Halbwahrheiten und visuellen Reizen überflutet, dass der gesunde Menschenverstand dabei oft auf der Strecke bleibt. Eine epidemiologische Studie in den Vereinigten Staaten hat 1980 gezeigt, dass seit der Erfindung des Bildschirms die Zahl der Morde jährlich um 10.000 und die Zahl der Sexualdelikte um 1.000 zugenommen hat. Also seitdem es Bildschirme gibt, ob das jetzt ein Bildschirm für den PC ist oder der Fernsehapparat, also seitdem es so etwas gibt und die Überflutung der Reize drastisch zugenommen hat, hat die Zahl der Morde in den USA jährlich um 10.000 zugenommen, die Zahl der Sexualdelikte sogar um 70.000. Traditionen und Normen, ein Wertekodex, der lange Zeit unsere Gesellschaft zusammengehalten hat, diese Dinge fallen zunehmend dem Wunsch nach uneingeschränkter Freiheit und Individualität zum Opfer. Und trotzdem, trotz der Freiheit, trotz der Individualität, werden die Menschen immer unsicherer. Ich habe gerade vor ein paar Tagen folgende Karikatur gesehen. Es ist ein Bild auf einem Kalender. Stehen zwei vor dem Traualtar und er sagt zu dem Pfarrer, bevor ich mich endgültig entscheide, kann ich das Publikum befragen oder einen Freund anrufen. Kennt ihr natürlich, das ist aus Wer wird Millionär. Ne? Aber solche Dinge, diese Unsicherheit, diese mangelnde Freude, sich festzulegen, die zunehmende Unverbindlichkeit, das wird in unserer Gesellschaft immer ausgeprägter. Wenn ich all das bedenke, komme ich für mich zu dem Schluss, dass früher nicht alles, aber doch manches besser war. Insbesondere für uns Christen war es einfacher, unserem Glauben entsprechend zu leben. Wie schafft man es nun, ein Leben in der Nachfolge Jesu zu leben, ohne gleich ins Kloster zu gehen? Das wäre natürlich so ein Patentrezept. Ne? Stelle dich keine Herausforderung, geh ins Kloster, da bist du von allem abgeriegelt und dir kann nichts passieren. Dass dieser Konflikt nichts Neues ist, sehen wir daran, dass schon die Bibel diesen Konflikt aufgreift. So sollen wir auf der einen Seite in der Welt leben und andererseits ihren Versuchungen widerstehen. Hilfreich wäre da für uns vielleicht eine Sammlung von Vorschriften, von Regeln, von Verhaltensmaßnahmen. Als ich bei der Bundeswehr war, da gab es für alles eine Vorschrift. Und die berüchtigste von diesen Vorschriften war die zentrale Dienstvorschrift 3-11. Die 3-11, da waren solche hanebüchenen Sachen drin, wie fällt der Soldat ins Wasser, hat er mit Schwimmbewegungen zu beginnen. Na, ich habe mal ein Bild aus dieser ZDV 3-11, da wird uns beschrieben, wie ein Boden sein kann. Also man denkt, die haben was an der Waffel, ne? Das heißt, wenn ein Soldat im Gelände unterwegs ist und er weiß nicht genau, wie der Boden ist, holt er seine ZDV 3-11 aus der Tasche, guckt nach und dann kann er sehen, aha, ich sinke vorne ein, ich bin bestimmt im Wasser. Ja, so ein Leitfaden wäre doch für uns Christen ganz gut, ne? Wir kommen in eine Situation, wir schlagen unser Büchlein auf und wissen genau, was wir zu tun haben. Als Christen wissen wir aber, dass durch Gesetze und Vorschriften keine Rechtfertigung vor Gott erlangt werden kann. Nur durch die Gnade Gottes allein sind wir gerechtfertigt. Du kannst noch so ein frommes Leben führen, kannst dich noch so anstrengen, das wird dir bei Gott nicht viel helfen. Wir lesen in Römer 7, Vers 7, dass Gottes Wort und seine Regeln, die gibt es natürlich, das sind ja sehr viele Seiten, die vollgeschrieben sind, in erster Linie dazu dienen, dass wir an Erkenntnis gewinnen und vor allen Dingen Sünden und Fehlverhalten zu verdeutlichen. Es geht darum, uns aufzuzeigen, was ist gut und was ist nicht gut. Aber das Wissen um Gut und Böse allein ist nicht die Lösung. Es ist wesentlich besser, sein Leben in dem Bewusstsein der göttlichen Berufung und mit Gaben und Fähigkeiten zu führen, die er uns dafür geschenkt hat. Dazu unser Predigtext aus dem zweiten Petrusbrief, dem ersten Kapitel, die Verse 3 bis 11. Ich habe eine etwas modernere Übersetzung gewählt, weil Petrus ist einer, der schreibt wahnsinnig gern in Schachtelsätzen. Endlos lange Sätze und wenn man hinten ist, weiß man nicht mehr, wie hat er angefangen. Es geht um geistliches Wachstum in diesem Text. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. Durch diese Macht haben wir auch die kostbaren und allergrößten Zusagen erhalten. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja dem Verderben entflohen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun allen Fleiß daran setzen, eurem Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen, der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Gottesfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unserem Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Wer das alles aber nicht hat, ist blind oder doch sehr kurzsichtig. Er hat vergessen, dass Gott ihn von seinen früheren Sünden gereinigt hat. Ihr müsst alles dran setzen, liebe Geschwister, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Dann werdet ihr auch nicht in Stolpern kommen. Und Gott wird euch die Tore weit öffnen und euch in das ewige Reich unseres Herrn und Retters, Jesus Christus, einziehen lassen. Auf drei Dinge will Petrus in diesem Abschnitt unser Augenmerk lenken. Es geht um unsere Berufung. Es geht darum, wie wir dieser Berufung gerecht werden können. Und es geht auch darum, was ist der Lohn für unsere Berufung? Und er wendet in diesem Abschnitt die klassische Sandwich-Technik an. Was ist die Sandwich-Technik? Du kannst klar und deutlich sagen, worum es geht, aber verpack es angenehm. Was ist unsere Berufung? Das sind die Verse 3 und 4. Wir sind berufen, ein gerechtes Leben zu führen. Und alles, was wir dazu brauchen, hat er uns gegeben. Seine göttliche Allmacht versetzt uns in die Lage, die Welt zu überwinden. Wir dürfen dabei aus dem Vollen schöpfen. Wertvolle, unüberbietbare Zusagen hat er uns gemacht. Luther hat das mit teure und allergrößte Verheißungen übersetzt. Wo auf der einen Seite das Verderben durch die Leidenschaften der Welt steht, bietet Jesus die Teilhabe an seinem göttlichen Wesen. Eigentlich müsstet ihr jetzt alle glänzende Augen bekommen. Teilhabe an Gottes, an Jesu göttlichem Wesen. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Wenn da aber nicht die Leidenschaften und Versuchungen wären. Jesus stattet unsere Berufung mit allem aus, was er zu bieten hat. Und das für immer und ewig. Was ist dagegen ein kurzer Genuss mit bitteren Folgen? Also, wir sind dazu berufen, sein göttliches Wesen mit ihm zu teilen. Sein göttliches Wesen mit ihm zu teilen. Welch ein großes Geschenk. Wie können wir nun dieser Berufung gerecht werden? Petrus zeigt uns in diesem Abschnitt ein ganz besonderes Konzept auf. Er gibt uns kein Gesetzeswerk, er gibt uns keine Vorschriftensammlung und auch kein Regelwerk wie die ZTV 3/11. Er verfolgt einen ganz anderen Ansatz. Er sagt, tut euer Bestes, strengt euch an und verändert euer Leben. Er stellt einen dynamischen 8-Punkte-Plan vor, der sich entwickelt und der dauerhafte Veränderungen schenkt. Nicht tue dies und lasse das, sondern baue dein Leben mit Jesus aus dem Glauben heraus Schritt für Schritt neu auf. Ein altmodischer Begriff dafür ist das Wort Heiligung. Unsere Kirchenväter haben diesen Textabschnitt aus dem 2. Petrusbrief als Tugendkatalog beschrieben oder Perlen der Tugend, was ich auch als Überschrift für meine Predigt gewählt habe. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt. Das haben also schon die Altvorderen über diesen Textabschnitt geschrieben. Tugend, das ist ein Begriff, bei dem wir zurückschrecken. Das klingt fürchterlich antiquiert, überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit. Manch einer denkt da vielleicht sogar an Knickeregeln oder an eine höhere Töchterschule. Ich will ihn daher lieber so nennen, Praxis des neuen Lebens in der Nachfolge. Darum geht es, um die Praxis des neuen Lebens in der Nachfolge. Und die 8 Punkte, die uns Petrus vorstellt, sind Glauben, Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausdauer, Frömmigkeit, die Liebe zu Mitmenschen, die brüderliche Liebe in Klammern und die Liebe zu allen Menschen. Es ist sehr schwer, diese Begriffe in den einzelnen Übersetzungen zu finden. Die Übersetzer tun sich unheimlich schwer, aus dem Urtext dafür ein passendes Wort in unserer deutschen Sprache zu finden. Deswegen, manchmal liest man Tüchtigkeit, manchmal liest man Erkenntnis, manchmal liest man Tugend. Das ist sehr schwierig. Ich habe deswegen versucht, in der Folge auch diese Begriffe zu definieren, dass wir wissen, was Petrus damit eigentlich meint. Ganz entscheidend ist, bei diesen 8 Begriffen handelt es sich nicht um Verben. Es sind keine Tu-Wörter, sondern es sind Eigenschaften. Es sind Wesenszüge, dort beschrieben. Leben in der Nachfolge, das ist kein Aktionismus, ist auch kein unsicheres Vorantasten und Ausprobieren nach dem Motto try and error and try again, sondern es ist ein stetiges Wachsen und Reifen. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Das Leben in der Nachfolge will uns nicht zu Sklaven machen, sondern zu freien, mündigen und wissenden Kindern Gottes. Und die Tugenden, die Petrus hier aufzählt, das ist keine willkürliche Aufzählung. Die Tugenden reihen sich wie Perlen an einer Kette aneinander, und eine baut auf der anderen auf. Jede dieser Tugenden ist eine eigene Predigt wert. Ich will sie aber nur heute Morgen kurz anleuchten, um uns die Zusammenhänge aufzuzeigen. Da wäre die erste, der Glaube. Aus dem griechischen Pistis ist die Hinwendung zu Gott, der sich den Menschen zuerst zugewendet hat, und die Abwendung von sich selbst. Das Wort Pistis wird auch mit Treue und Vertrauen übersetzt. Also im Glauben stecken auch die Begriffe Treue und Vertrauen. Der Glaube ist das Fundament und die Wurzel unseres geistigen Lebens. Wenn du nicht glaubst, dann brauchst du mit Gott gar nicht weitermachen. Das ist einfach die Basis. Du musst an diese Heilstatsachen, die uns in der Bibel beschrieben sind, an die musst du glauben. Sonst hat alles andere keinen Wert. Unser Glaube richtet sich an Gott und an sein göttliches Handeln. Ohne Glaube an Gott wäre all unser Handeln tot und vergeblich. Unser Glaube ist die feste Zuversicht, dass Gott Realität ist, sein Tun und Handeln in unser Leben hineinwirkt und ein Nichtzweifeln daran, dass seine Verheißungen eintreffen. Der zweite Begriff, die Tugend oder Tüchtigkeit. Nach Wikipedia ist Tüchtigkeit die Fähigkeit und die Bereitschaft, dauerhaft gute und erstrebenswerte Dinge zu tun. Tüchtig sein heißt zu etwas taugen. Daher kommt das Wort von der ursprünglichen Bedeutung, zu etwas taugen. Und Tugend bezeichnet eine als wichtig oder erstrebenswert geltende Charaktereigenschaft, die eine Person befähigt, das sittlich Gute zu verwirklichen. Also erstrebenswert geltende Charaktereigenschaften, die uns dazu befähigen, Gutes zu tun. Leider hat das Wort Tugend heute einen ins Lächerliche gezogenen Beigeschmack. Jemand, der sich eifrig bemüht, bei anderen gut zu erscheinen, der wird schon hin und wieder als Tugendbold bezeichnet. Aber Tugend ist von der Herkunft und von der Wortbedeutung her eine ganz positive Eigenschaft und bedeutet, du bist tauglich zu guten Dingen. Der nächste Begriff, Erkenntnis, aus dem griechischen Gnosis. Auch hier bemühe ich wieder Wikipedia. Ich kann Wikipedia ganz gut empfehlen. Man findet zu den meisten Begriffen sehr gute Definitionen dort. Bei Wikipedia ist Erkenntnis der Prozess und das Ergebnis eines durch Einsicht und Erfahrung gewonnenen Wissens. Also es ist ein Prozess. Erkenntnis ist nicht auf einmal da wie ein Blitz. Es ist ein Prozess und steht am Ende oder auf einer Zwischenstation eines durch Einsicht, ich habe etwas verstanden, ich habe Einsicht bekommen und vor allen Dingen, ich habe auch Erfahrung damit gemacht, also aus Einsicht und Erfahrung gewonnenes Wissen. Es geht nicht um aufgeschnappte Blattheiten. Irgendjemand sagt einen klugen Satz und sagt, oh, hallo, das ist das Evangelium. Darum geht es nicht. Es geht um etwas, wo ich auch dahinter stehen kann, was ich durch persönliche Erfahrungen nachvollziehen kann. Erkenntnis wächst durch Einsicht und Erfahrung. Nur wenn du bereit bist, im Alltagsleben deinen Glauben zu leben, wird Erkenntnis, Wissen in dir wachsen. Selbstbeherrschung, Sophrosyne, Besonnenheit und kluge Mäßigung. Das ist eine ganz, ganz schwere Tugend. Und das muss wirklich in unserem Leben wachsen. Ein anderes Wort für Selbstbeherrschung ist das Wort Selbstdisziplin. Es geht dabei darum, gewisse Regeln und Richtlinien einzuhalten. Regeln und Richtlinien, die wichtig sind, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will. Praktisch gesagt, wer abnehmen will, sollte wissen, wie sich Kalorien auswirken und seine Essgewohnheiten danach ausrichten. Ich kann nicht sagen, es wäre schön, wenn ich 20 Kilo weniger hätte. Davon werde ich nicht abnehmen. Und gerade beim Essen, beim Rauchen, bei allen Dingen, die unseren Körper in irgendeiner Weise gefangen nehmen können, ist es wahnsinnig schwer, diese Selbstbeherrschung, diese Selbstdisziplin aufrechtzuerhalten. In der absoluten Form nennt man Selbstbeherrschung auch Askese. Das sind die Asketiker, die auf alles verzichten und ihr Leben nur einer besonders reinen Lebensweise verschrieben haben. Das nächste Wort, Ausdauer. Makrothymia. Das ist die Fähigkeit des Menschen, ein Ziel auch dann mit unverminderter Motivation zu verfolgen, wenn die Anstrengung über eine längere Zeit oder gegen Widerstände aufrechterhalten werden muss. Die Schlüsselbegriffe sind die Zeit und der Widerstand. Etwas in einem Moment zu tun, zu erkennen, das fällt uns nicht schwer. Aber dranbleiben, längere Zeit ein Ziel zu verfolgen, das ist schon schwerer. Und besonders schwer wird es dann werden, wenn wir auch noch Widerstände erleben. Und je stärker die Widerstände sind, umso schwerer wird es uns fallen, ausdauernd zu sein. Also Zeit und Widerstand, das sind die Kenngrößen für den Begriff Ausdauer. Kein kurzes Strohfeuer oder ein schnelles Aufflammen, sondern ein Brennen für Jesus, besonders dann, wenn uns der Wind ins Gesicht weht. Es kommt ein ganz schwieriges Wort, was in unserer heutigen Zeit total an Bedeutung verloren hat. Frömmigkeit. Frömmigkeit wird ja heute sehr oft gebraucht, um jemanden zu bezeichnen, der ein übertrieben frommes Gehabe an den Tag legt. Aber Frömmigkeit ist eigentlich ein ganz wertvoller Begriff und wurde über die vielen, vielen Jahrhunderte hinweg sehr positiv gebraucht. Ein frommer Mensch zeichnet sich dadurch aus, dass sein Denken und Tun seinem Glauben entspricht. Frömmigkeit ist eine respektvolle Haltung im Sinne von Ehrfurcht Gott gegenüber und auch ein dementsprechendes Leben. Ist Frömmigkeit nur vorgegeben, das was man heute oft mit dem Begriff Frömmigkeit bezeichnet, dann spricht man von Bigotterie, von Frömmelei oder auch von Scheinheiligkeit. Wir steigern uns. Die brüderliche Liebe, Philadelphia. Das Wort Philadelphia heißt Brüderlichkeit. Waren die bisherigen Punkte mehr oder weniger auf uns selbst bezogen? Geht es hier erstmals um unser Verhalten zu unseren Glaubensgeschwistern. Mit unseren Glaubensgeschwistern sollen wir in herzlicher Verbundenheit leben. Aber es geht dabei nicht um eine Friede-Freude-Eierkuchen-Stimmung. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Sondern es geht um ein Miteinander in gegenseitiger Achtung und liebevollem Respekt. Und nun zur Königsdisziplin. Liebe zu allen Menschen. Das Wort im griechischen Urtext ist Agape. Und Agape beschreibt die göttliche Liebe. Und wer wissen will, was diese Liebe bedeutet, dem empfehle ich die Literatur aus dem 1. Korintherbrief, 1. Korinther 13. Da steht einiges über diese Liebe. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Das kann niemand aus sich selbst heraus. Das kann nur durch Jesu Wirken an und in uns werden. Und wenn wir in seiner Nachfolge stehen, dann wird diese Liebe wie ein kleines Pflänzchen in uns wachsen. Ich habe ein Bild gefunden. Das Bild stellt eine Treppe dar. Und diese Treppenstufen, das sind die Punkte aus dem Tugendkatalog des Petrus. Fängt unten an mit dem Glauben, dann die Tugend, die Erkenntnis, die Mäßigkeit, die Geduld, die Frömmigkeit, die brüderliche Liebe und oben die Liebe zu allen Menschen. Wenn du diese Treppe begehen willst, und diese Treppe ist das Symbol für die Nachfolge, dann kannst du nicht oben anfangen und die Treppe von oben nach unten laufen. Das wird nicht funktionieren. Du kannst ohne den Glauben keine Liebe zu allen Mitmenschen haben im Sinne von 1. Korinther 13. Du wirst ohne Tüchtigkeit nicht zur Erkenntnis gelangen. Und ohne die Erkenntnis wird sich auch bei dir keine Ausdauer einstellen. Denn du musst halt wissen, warum tust du das? Und ohne das richtige Gottesbild, ohne die richtige Frömmigkeit im Herzen, wirst du nicht in der Lage sein, eine so bunt zusammengewürfelte Menge, wie wir sie sonntags im Gottesdienst sind oder in einem anderen Gottesdienst, zu lieben. In Ehrfurcht, in Respekt, in Liebe aufeinander zuzugehen. Auch mal zu ertragen, wenn der andere nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Wenn ich vielleicht Dinge gesagt bekomme, die mir nicht schmecken. Das muss in mir wachsen und ich muss diese Fähigkeiten in mir reifen lassen, bis ich in der Lage bin, das zu tun. Wie werden wir unserer Berufung gerecht? Indem wir ausgehend vom Glauben uns auf den Weg mit Jesus machen und uns von ihm verändern lassen. Im letzten Abschnitt zeigt uns Petrus den Lohn unserer Berufung auf. Das sind die Verse 8 bis 11. Der Lohn unserer Berufung wird bei ihm beschrieben: Du wirst wachsen in der Erkenntnis von Jesus. All diese Dinge, das ist eine Belohnung, all diese Dinge werden in dir wachsen. Du wirst reifen, du wirst als Mensch wertvoller werden durch all diese Dinge, die uns hier beschrieben sind. Ein weiterer Lohn, den er uns beschreibt: Du wirst gewiss das Ziel erreichen. Wenn du dich auf diesen Weg machst, dann wirst du oben ankommen. Es ist eine gerade Treppe. Sie hat keine Abzweigung nach links, sie hat keine nach rechts. Du musst nur einfach auf dieser Treppe gehen. Wenn du glaubst, geh auf den Weg und du wirst oben ankommen. Und der dritte Lohn in einer typischen Petrus-Formulierung: Du erhältst die Erlaubnis, in das ewige Reich von Jesus Christus einzutreten. Du darfst Gemeinschaft mit Jesus haben. Also du wächst in der Erkenntnis von Jesus, du wirst das Ziel erreichen und du hast Zutritt in Jesus ewiges Reich. Was ist wichtig? Du bist berufen, Jesus nachzufolgen und sein göttliches Wesen mit ihm zu teilen. Das ist deine Berufung. Diese Berufung, dieser Berufung wirst du durch eine dynamische Veränderung deines Wesens, in Klammer Heiligung, gerecht. Und am Ende deines Weges steht der freie Eintritt in das ewige Reich von Jesus Christus. Wie war die Aussage am Anfang? Früher war alles besser? Nein, das möchte ich nicht unter streichen möchte ich auch nicht so stehen lassen. Deswegen habe ich zwei Fragezeichen und dann Ausrufezeichen gemacht. Denn ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, das Beste kommt zum Schluss. Nämlich wenn ich mich auf den Weg mit Jesus mache, wenn ich mich auf die Nachfolge einlasse, dann ist für mich ein so tolles Ding am Ende bereit, nämlich ich darf in sein ewiges Reich eintreten. Ich darf mit ihm in Ewigkeit Gemeinschaft haben. Und das ist es mir wert, den ersten Schritt und alle weiteren Schritte mit ihm zu tun. Amen.